ich höre das so Titel und Court of Masters. Naja. Aber hey, schau uns beide an. Jetzt sind wir beide in München und machen gemeinsam einen Podcast mit der Sarah.
Das ist richtig schön. Man, ich,
wer ist falsch abgebogen, fragt man sich nur.
Alle drei.
Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein.
Servus und grüß euch aus München. Mein Name ist Sarah Ploss.
Ja, und ich bin immer noch die Conny Ganz, grüß euch.
Und wir haben uns gedacht, zu Folge 17 von Wein ist Ihr Hobby bringen wir euch mal ein Mitbringsel bzw. ein Überbleibsel unserer ersten Reise nach Bordeaux mit. In anderen Worten, wir erhöhen jetzt mal die Männerquote, die bis dato null ist.
Jawohl, die Latte hängt tief, also von dem her willkommen.
Wen haben wir denn heute dabei?
Ja, unser quasi unsere Vervollständigung aus unserem Bordeaux-Trip. Wir waren ja unter anderem mit Anna da, aber weil Anna eine Frau ist und wir die Männerquote hängen wollen, höher hängen wollen, ist ja nur noch der liebe Sebastian übrig. Und wir freuen uns, dass er hier extra für den Podcast nach München gekommen ist. So auch du, liebe Sarah, weiß ich sehr zu schätzen. Ja, servus Sebastian.
Ich übergebe dir das Mikro. Mach was draus.
Das mache ich auf jeden Fall. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich, endlich mal ein Quotenmann zu sein. Ist schön.
Du bist ja Sommelier-Kollege und auch Deutschlands bester Sommelier.
Genau, das 2021 habe ich dann beim Wettbewerb mitgemacht und habe den glücklicherweise gewonnen. Ich weiß selber nicht warum, aber anscheinend hatte ich einen guten Tag. Und nein, das war schon cool. Es war ein cooles Achievement, wie es schon heißt. Und nimmt man gerne mit. Aber wie du weißt, ist es halt mehr als nur ja, ein bisschen Wein ausschenken.
Das ist wahr. Für alle, die dich noch nicht kennen, was, glaube ich, vielleicht passieren könnte, auch mit deiner Erfolgsstory. Stell dir nochmal vor, also auch wo du vielleicht irgendwie deinen Lebensmittelpunkt gerade hast und ja, wie alt, Sternzeichen.
Ja, schön hier mal alles erzählen von mir. Das mache ich gerne. Ja. Nein. Ich bin tatsächlich gebürtiger Österreicher. Man hört es vielleicht nicht mehr ganz, aber ich habe ja auch jahrelang in Hamburg gelebt und gearbeitet und da habe ich schön sprechen gelernt. Aber ich sage.
Sarah, merkst du das? Schön sprechen gelernt, hat er.
Aber ich sage mal so, das hat eigentlich dort auch meine Weinkarriere angefangen und bin da so ein bisschen hoch runter durch ganz Deutschland getourt beruflich und bin jetzt in Köln gelandet und nicht mehr im Handel, bin nicht mehr in der Gastronomie, sondern im Handel jetzt.
Kenn ich.
Kennst du, ja.
Kenn ich gut, den Weg.
Warum lacht ihr da jetzt? Ist das so der klassische Werdegang? Hat man irgendwann die Schnauze voll oder was muss ich da jetzt hier verstehen? Ihr klingt so insidermäßig.
Ja, also es geht, glaube ich, recht vielen Kolleginnen und Kollegen so, die Gastronomie angefangen haben, auch viel erlebt haben, dass man dann mal so kurz auch durchschnaufen möchte. Man muss ja nicht immer gleich weg sein für immer, aber dieses typische, man will mal kurz, also so ging es mir, Abstand von dem Ganzen, damit man auch wieder Gastgeberleidenschaft haben kann und leben kann, muss man auch mal kurz durchatmen können und dafür musst du einfach raus. Das bringt nichts, einfach nur ein bisschen Urlaub machen. Du musst echt mal eine andere Tapete sehen. Und bei mir war es länger. Also ich habe mehrere Jahre dann im Handel verbracht. Dann bin ich nochmal in die Gastronomie zurück. Ja, und jetzt bin ich ja so und so. Jetzt mache ich ja komplett was anderes. Ich bin ja irgendwie weder Fisch noch Fleisch, könnte man sagen. Ja, aber ich bin zufrieden. Bei dir ähnliche Gefühle?
Nein, also tatsächlich, also ich habe es immer gern gemacht. Die Arbeitsbedingungen sind halt die Arbeitsbedingungen und ich habe halt den Wechsel gemacht während Corona und während Corona gab es halt nichts so in der Gastronomie. Und dann kam das Angebot aus Köln in den Handel zu wechseln und besser als arbeitslos sein, habe ich mir gedacht. Und habe dann quasi im Kölner Weinkeller angeheuert. Habe da unten einfach im tiefsten Keller unter, was sind es, 6 Meter oder 7 Meter Tiefe einfach Wein verhökert. Und habe mir dann gedacht, halt eben, ja, ein bisschen langweilig ist es schon und habe mich dann eben zu dem Wettbewerb angemeldet. Und das war so ein bisschen diese Premiere damals. Ich glaube, das hat so ein bisschen in der deutschen Sommelier-Szene ein bisschen für Unmut, sage ich immer, gesorgt, weil ein Österreicher wird Deutschlands bester Sommelier und dann ist er nicht mal mehr in der Gastronomie.
Damit können wir sehr gut umgehen.
Conny, nein.
Ja, Und ich sage mal so, also das, was mich dann so gecatcht hat, war tatsächlich, weil ich einfach diese Weinwirtschaft an sich, das Weinbusiness eigentlich richtig, richtig cool finde. Und Sommelier sein oftmals ein bisschen, ich muss mal vorsichtig sagen, ein bisschen eintönig ist für mich. Also Gas geben, alles toll, das macht Spaß, aber da geht halt viel mehr. Und wenn man dann wirklich mal ins Weinbusiness reingeht und schaut mal, was dann wirklich, wo dann wirklich mal die Millionen-Euro-Beträge so gehandelt werden, man verkauft halt im Restaurant am Abend, wenn es gut geht, 2 Flaschen pro Tisch. Wenn es bei so einem Zweiertisch, und das ist schon das höchste der Gefühle. Und im Handel verkauft man halt Kisten, teilweise palettenweise Wein, und da dreht man halt mehr und bewegt man auch viel, viel mehr. Und meine Intuition war eigentlich immer, okay, wo habe ich einen größeren Einfluss? Wenn ich richtigen Wein einkaufe, nachhaltig hergestellten Wein, sozialverträglichen Wein und, kann ich im Handel mehr bewegen als in der Gastronomie.
Ja klar, du bist ja mitunter der Schritt, bevor es zum Restaurant kommt, ist ja der Händler auch da. Und da kannst du ja schon viel natürlich an Auswahl vorgeben oder im Portfolio. Man geht als, sage ich mal, Gastronom ja auch gerne zum Händler des Vertrauens. Es ist wie bei mir auch persönlich der Metzger des Vertrauens oder der Friseur des Vertrauens. Man weiß es zu schätzen. Und da ist der Händler natürlich ein wichtiger Partner, wo man sagt, hey du, was hast du gerade oder gibt's was Neues oder ich will da umstellen. Und dann redet man miteinander. Und so kommen natürlich auch die Weinkarten unter anderem zustande. Es kann sich ja kaum ein Restaurant leisten, direkt ab Weingut einzukaufen. Das muss ja einen Partner im Hintergrund geben. Da bin ich absolut bei dir. Ich meine, ich habe vorher durchatmen gesagt, mir war aber auch wichtig, ohne Witz, das war meine, ja, wie sagt man denn? Helft's mir halt. Meine Intention.
Intention.
Intention, sagt man. Ja. Sag ich doch.
Stimmt.
Jetzt muss es doch.
Jetzt, was es sagt.
Meine Intention, weil ich nicht verstanden habe, warum Vertriebler Samstagmittag, und ich habe damals in Österreich in Salzburg gearbeitet, in der Festspielzeit dastehen mit ihren Kühlbags und sagen, also wenn Sie Zeit hätten, ich hätte da mal was mitgebracht, das kann man vielleicht gemeinsam verkosten, war interessant für Sie. Und dann haben wir gedacht, jetzt, ja, also jetzt werden Sie halt geholt. Schleicht ihn. Ich habe die Hütten voll, uns zerreißen seit 7 Wochen am Stück und dann kommst du mit deinen 6 Probeflaschen da daher, weil du Samstagmittag einen Vertrieb machen wolltest, was essen wollte heute. Und dann haben wir gedacht, das muss, wie kommt sowas zustande? Und dann bin ich auf die Handelsseite tatsächlich gewechselt, weil ich die Kalkulation besser verstehen wollte, wie sie Weine importieren. Und wie Vertrieb allgemein halt so funktioniert in der Weinwelt, damit ich das große Ganze erfassen kann. Und da bin ich voll bei dir, es gibt mehr. Und als Sommelier neigt man dann dazu, wenn du nur in dieser, in Anführungsstrichen, Gastronomie, in einem Service gefangen bist, dass du halt meistens keine Zeit hast, um mal was anzuschauen. Du hast deinen Dienstplan, du bist ja meistens alleine in der Position, also bist du immer da. Und dann kannst du selber am wenigsten auf die Weingüter, auf die Verkostungen und da und links und rechts und überall hin. Meistens bist du einfach nur in der Firma, und wenn es frei hast, bist du einfach froh, dass du bei frei hast.
Genau.
Ja, und das ist so. Und dann Tag ein, Tag aus. Es hört sich manchmal, finde ich, mehr sexy an, Sommelier zu sein im Restaurant, als dass das Leben wirklich dann ist. Es gibt die wenigen Ausnahmen, aber das Gros, ja, schaffe, gell?
Genau, ich meine, das ist, glaube ich, auch so das größte Missverständnis. Sommelier hört sich, wie du dir sagst, fancy an. Ja, man reist zu Weingütern, schaut sich die Regionen an und so weiter und so weiter. Schlussendlich ist man angestellt, um Geld zu verdienen. Das ist die harte Wahrheit.
Also, ich sage mal so, das macht ein Content Creator auch.
Geld verdienen? Ja. Ja, genau, also das war das, um wieder ein bisschen hier, ein bisschen mehr auf Track zu kommen. Genau, das mache ich jetzt so ein bisschen. Und da geht's halt, also ja, da ist halt richtig viel. Und gerade im Weinhandel, da hat man halt, wie gesagt, mehrere Stellschrauben, die man spielen kann. Und wo ich mich jetzt so ein bisschen quasi durch meinen Gewinn hier von der Deutschlandmeisterschaft, habe ich mir selber noch so nebenbei ein kleines Standbein aufgebaut, wo ich noch Fachvorträge mache auf der ProWein und rede dann über die Piwis oder also Piwis Österreich oder die Piwis in der Pfalz, oder dieses Jahr bin ich auch wieder für die Pfalz tätig, wo ich alte vergessene Rebsorten vorstelle, und das ist so nebenbei eigentlich ein schönes, ja, es ist einfach schön, da dran zu bleiben und einfach so sein Wissen auszubauen, weil es, wie wir alle hier, glaube ich, wissen, Wein ist ein bisschen mehr zu wissen, wenn man tief reingeht, dann hört das nie auf. Und, ja.
Und du musst immer in Bewegung bleiben, so wie die liebe Mutter Natur, gell, Sarah? Immer in Bewegung bleiben, immer das Wissen, immer Neugier, immer gehen. Wow, du bist echt der Wahnsinn.
Nee, so ist das mit euch.
Ja.
Jetzt muss ich gerade überlegen,
Weil du ja gesagt hast, tief reingehen, dies, das, es gibt viel zu wissen. Und ihr sagt ja immer, Sarah, jetzt mach doch wenigstens so ein bisschen, mach doch Sommelier. Und ich sage immer, nee, das Ding heißt ja nicht umsonst, Wein ist ihr Hobby, ich will nie die Freude dran verlieren. Und fürchte, dass wenn ich mich da wirklich jetzt mal so mit beschäftige wie ihr, dass ich irgendwann so müde davon bin und dass ich erschöpft bin und dass mich das Lernen stresst und ich die Freude am Wein verliere. Versteht ihr den Gedankengang von eurer Seite aus?
Verstehe ich total.
Klar. Also es wäre jetzt ungelogen, wenn ich nicht manchmal sage, boah, eigentlich jetzt einfach nur Wein trinken, nicht drüber nachdenken, einfach mal abschalten.
Der Zug ist abgefahren.
Ja, das ist auch schön. Aber dieses ewige, also das ist halt echt schwierig. Ich habe es mir antrainiert, dass ich einfach sage, so komm, jetzt machen wir eine Flasche Riesling auf und wir trinken sie einfach und dann trinken wir noch zwei weitere dann zu dritt und dann machen wir einen schönen Abend, sprechen nicht über Wein, sprechen über alles andere. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sich irgendwie zurückholt, finde ich.
Dann machst du eine Weinreise nach Bordeaux und dann ist da so eine kleine Content-Creator-Maus, die nonstop Fragen stellt und du willst eigentlich nur Wein trinken.
Ja, dafür war ja Conny da für die Fragen.
Also die Römer und ihr der Eichenwelt.
Waren immer die Römer.
Ja, es macht ja auch Spaß, das weiterzugeben, wenn die Rehaugen einen anschauen voller Neugier.
Sie meint meine Augen.
Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das macht ja Spaß und das hält dich ja auch als Sommelier, als vermeintlicher Vollprofi ja auch fit, dass du up to date bleibst, weil ja Tag ein, Tag aus und es ist auch schön. Ich meine, Entschuldigung, wenn jemand eine fremde Person, bis dahin fremde Person, so unglaubliches Interesse an deinem Lebensinhalt hat, ohne dass es privat und weird wird, sondern einfach nur für die Leidenschaft, die du hast, dass das halt einfach abendfüllende Gespräche teilweise gibt. Ich meine, da geht mir schon immer das Herz auf. Also das beflügelt, dran zu bleiben.
Das war jetzt ein bisschen mein Stichwort. Bei dir weiß ich ja, wie klein Conny von der Alm oben runtergekommen ist und irgendwann gesagt hat, so, ich werde jetzt... Was lachst du denn? Ich gehe jetzt in die Gastro.
Wenn du mal nach Truchtling kommst, die Alm zeigst mal bitte.
Gefühlt kommst du für mich vom Berg oben. Ich frage mich auch, ob du mit Strom aufgewachsen bist.
Ich kann halt auch ohne.
So wie du immer erzählt hast, so worauf ich hinaus möchte. Wie alt oder wie kam es, dass du in die Weinwelt gegangen bist?
Also bei mir war das so ein bisschen, also in der Steiermark ist man ja quasi immer umgeben vom Wein. Also ich bin gebürtiger Grazer, da ist zwar jetzt, sage ich mal so, nicht, da wächst jetzt nicht direkt Wein.
Nee, aber man hat den Falter Ego.
Den Falter, ja, den gibt's aber noch nicht so lange. Ja. Du warst ja in meiner Heimatstadt, bist ja eingeladen worden und hast ein bisschen eine Story gemacht.
Ich hab auch das gearbeitet.
Du hast ein bisschen Story gemacht, ein bisschen Content. Nein, das ist richtig. Nein, finde ich super gut, weil die Steiermark und das ist, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Nicht nur Kürbiskernöl. Aber wenn man die Steiermark anschaut, da gibt's so viel zum Essen, zum Trinken. Wir haben eine Käsemanufaktur, wir machen Schokolade. Wir haben natürlich jetzt keine Kakaopflanzen, das ist logisch, aber wir machen dort Schokolade. Die Zottermanufaktur, Kürbiskernöl ist ein großes Thema und eben auch Wein. Und in der Südsteiermark, ich meine, dort macht man nicht nur schönen Urlaub, sondern da trinkt man auch richtig, richtig guten Wein. Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Welschriesling, Chardonnay, also Morillon. Und mit dem bin ich quasi aufgewachsen. Und von meiner Familiengeschichte her, meine Großmutter hatte tatsächlich einen Buschenschank, also so eine Straußenwirtschaft, sagt man in Deutschland dazu. Und
nie gehört?
Ja, so ein Weingut, was nebenbei so selber gemachte Sachen verkauft. In Österreich noch ein bisschen strenger, also man darf eigentlich wirklich nur das verkaufen, was man selbst produziert. Und ich meine, das war in der Zeit, da wurde Müller-Thurgau gepflanzt. Meine Mutter hat immer gesagt, mein Großvater ist einmal im Jahr Pflanzenschutz austragen gegangen und nachher waren die Reben blau, weil da einfach so viel Bordeaux-Brühe drauf gesprüht worden ist, dass quasi die ganzen dass da gar keine Pilzkrankheiten, da ist gar nichts mehr gewachsen außer der Wein. Aber das war halt früher so, das hat man drüber nicht so viel Gedanken gemacht. Und quasi so war dieses Thema Wein immer in der Familie. Und ich bin eine Schulform gegangen in Österreich, die heißt Tourismusschule, wo man quasi das Abitur macht, die Matura und nebenbei einen Beruf lernt. Und das war bei mir eben Koch-Kellner und ich habe dort auch schon Jungsommelier gemacht und bin dann dazu quasi eigentlich über die Bar, ich habe auch einen Diplom-Barkeeper gemacht, habe dann an der Bar gearbeitet und habe dann
mich dazu entschieden zu studieren, weil ich wollte mal Hoteldirektor werden und habe dann mein Bachelorstudium in Tourismusmanagement gemacht und bin dann quasi, habe mich beworben auf der ganzen Welt, so ein ganzes Management-Trainee-Programm in so einem Hotel, weil das macht man natürlich um F&B-Manager und dann F&B-Manager, Hoteldirektor. Und da habe ich mich dann in Hamburg beworben, im Hotel Louis C. Jacob und ich habe beim Vorstellungsgespräch daher geschwafelt, ja, und ich interessiere mich super für Wein und super toll, ich hatte keine Ahnung von Wein, also ich konnte mich noch erinnern, ich bin dann, also lass mal anders anfangen, weil das ist echt eine gute Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Ich bin dann angefangen, den ersten Tag, ich war richtig nervös, weil ich 2 Wochen vorher erfahren habe, dass mein Chef, der Chef-Sommelier dort, der Thorsten Juncker, mein Mentor, Deutschlands bester Sommelier geworden ist. Und ich natürlich so, oh Gott, hier zwei Michelin-Stern-Restaurant, Weinkarte, 1300 Positionen aus der ganzen Welt, Weine, die ich nicht mal aussprechen konnte, französische Lagen, keine Ahnung, Chateau, weiß der Geier was. So und so, so. Ich komme dort an und gleich so, ja, und wir haben Personalmangel und du fängst mit der Sommelerie an und heute ist volles Haus. Es war der 1.12., also schön ins Weihnachtsgeschäft rein. Wir haben noch nebenbei die anderen 2 Zimmer aufgemacht. Wir haben 60 Personen im Service. Normalerweise hat man so 30. Und das ist deine Station. Du kannst eine Weinflasche öffnen. Hier ist die Weinkarte. Los. Und ich so, ja, okay, ich mach mal. Und ich hatte keine Ahnung vom Wein und die ganzen Leute haben dann...
Möchten Sie gerne Morillo?
Ja, genau. So ungefähr war das so. Ja, heute würden wir gerne Burgund trinken und was würden Sie denn empfehlen? Und ich dann so, ja, ich habe mich dann immer Burgund aufgeschlagen, habe mich an der rechten Spalte orientiert, was ich verkaufen will, also an dem Preis, so das teuerste schön verkaufen. Und dann habe ich mal gesagt so, wissen Sie was, ich komme aus Österreich und damals hatte ich noch ein bisschen mehr Dialekt. Ich hatte auch einen wunderbaren grünen Veltliner und dann die Leute so, ach stimmt, haben wir schon lange nicht mehr getrunken, das haben wir beim Skifahren getrunken. Und das war wirklich wie im Film, haben die mir alles gekauft, weil ich Österreicher bin. Und mein Chef, der Thorsten, hat damals zu mir gesagt, Sebastian, du hast keine Ahnung vom Wein, aber du verkaufst Österreich wie bescheuert, möchtest du nicht Sommelier werden? Und daraufhin habe ich dann angefangen, mich dann wirklich intensiv mit dem Thema zu befassen und habe dann die Ausbildung gemacht beim Court of Master Sommelier. Die sitzen in London und prüfen weltweit, das ist so eine Sommelier-Vereinigung und dann bin ich Sommelier geworden.
Also eine komplett andere Story wie meine. Ich kam ja, wie Sarah so schön sagt, von der Alm und quasi direkt mit Kinderarbeit rein in die ersten Wirtshäuser und war mit schon 15 Jahren Schankchefin und wollte schon nichts anderes in meinem Leben als Wirtin zu sein. Aber ja, auch eine schöne Geschichte. Komplett anders aber, wie gesagt, so ein bisschen so, ich höre so Titel und Court of Masters, naja. Aber hey, schau uns beide an, jetzt sind wir beide in München und machen gemeinsam einen Podcast mit der Sarah.
Das ist richtig schön. Ich
Wer ist falsch abgebogen, fragt man sich nur.
Alle drei. Ich frage mich schon regelmäßig noch, was ich in dieser Runde mache. Aber dann trinke ich einen Schluck und dann geht's wieder. Was trinken wir eigentlich gerade?
Vor 2 Jahren bin ich so ein bisschen auf das Weingut aufmerksam geworden und letztes Jahr habe ich mich ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Grüße gehen raus nach Franken, nach Sommerach. Sommerach.
Weißt du, wer aus Franken kommt?
Aus Franken? Du?
Ja.
Ja.
Wir schauen.
Ja.
Schau sie nicht an.
Nein, wir haben uns ja gestern schon mal ein bisschen vorgetroffen und wir hatten zufälligerweise eine Frankennacht. Also wir haben eigentlich nur Franken getrunken.
Ja, aber das ist wirklich der Zufall gewesen. Aber wir haben halt, die Küche hat es halt hergeben, gell? Also es hat halt einfach dazu passt, so die guten alten Käsespätzle.
Richtig.
Und einen schönen Gurkensalat.
Richtig. Und was haben wir jetzt im Glas? Genau, vom Richard Österreicher, ein Spätburgunder aus der Lage Rosen. Für mich ist ja, das ist halt so Pinot Noir, Spätburgunder, das trinken die Leute tatsächlich nicht so gerne, weil das ein sehr leichter Rotwein oftmals so wird betitelt und oftmals sehr säurebetont ist und so weiter und so weiter. Aber gerade so Kässpätzle oder gerade wenn man sagt, so wenn man was Schweres gegessen hat, noch so einen frischeren Rotwein hinterher ist, das mag ich persönlich ganz, ganz gern.
Das Geniale ist ja, wenn du jetzt, es gibt ja, man sagt immer so ganz grob eingeteilt, das Bordeaux-Lager. Und das Burgunderlager. Aber was vereint die beide, wenn sie ein bisschen reifer haben? Der Bordeaux wird immer mehr zum Burgunder und der Burgunder wird immer speckiger und immer animalischer. Also sie nähern sich dann am Ende vom Tag und dann da redet doch eh keiner mehr drüber. Aber ja, man darf manchmal einfach nicht das Wort Burgunder oder Spätburgunder in den Mund nehmen beim Verkaufen oder Anpreisen, sondern einfach einschenken. Und meistens ist dann die Reaktion einfach dieses langsame Zurücklehnen und ach, schön, dass wir da sind, gell, gemeinsam.
Richtig.
Und das löst für mich ja Spätburgunder in der Jugend sowie im Alter aus. Und drum liebe ich diese Rebsorte. Und was der Richard da hinstellt, das ist das Such seinesgleichens, weil die eine Ruhe in sich haben als Mensch. Ja. Und das spürst du im Wein.
Ja.
Diese Entspanntheit, aber wissen, was man tut, das ist also, ja, also wir haben schon ein paar schöne Highlights, nicht nur aus Franken, insgesamt in Deutschland. Aber weil du, bevor ich es vergesse, vorher ungefähr 15 Mal Piwi gesagt hast, was heißt Piwi? Ich glaube, nicht jede Zuhörerin und nicht jeder Zuhörer weiß das.
Und das wird vielleicht auch noch wichtig in der nächsten Folge.
Vielleicht greife ich es deswegen nochmal auf.
Sehr gut. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil ich finde, ich hole einfach ein bisschen weiter aus. Ich tue mein Bestes. Ich bin damals mal in das, wie heißt das hier, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, in der südlichen
Donau.
Pfalz, das, nein, in der südlichen Pfalz.
Münchner Park.
Ah, oh, schön. Ja, der Münchner Park. Die südliche Pfalz. In hier Siebeldingen ist das Rebinstitut. Und ich war dort mal eingeladen mit ein paar anderen Sommeliers auf so einen Vortrag, wo es eben um Piwis geht. Piwis sind pilzwiderständige Rebsorten, super unsexier Name. Im Englischen
das
Hybrid.
Das
Hybrid. Hybrid Grapes, Pioneer Grapes, hört sich viel besser an. Zukunftsreben finde ich einen schöneren Begriff tatsächlich.
Ja, ja. Man versucht es noch zu retten, das Kind.
Aber Piwi ist so das, was der Anfangsname war. Und wenn man sich dann wirklich mal mit dem ökologischen mit dem ökologischen Fußabdruck des Weinbaus befasst, wie viel Pflanzenschutzmittel dafür gebraucht werden, um das wirklich so zu betreiben, diese Monokultur, in den meisten Fällen ist es ja leider eine Monokultur, ist es schon absurd. Also es ist wirklich absurd groß. Und diese Neuzüchtung, beziehungsweise diese Züchtungen, neu sind sie ja nicht, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, die bekannteste und auch meistgepflanzte Piwi, wenn ich es aus dem Kopf weiß, glaube ich mit knapp 2700 Hektar, ist der Regent.
Ein Klassiker.
Ein Klassiker. Und das waren so die ersten wirklichen Versuche, eben Reben zu züchten, die eben nicht so anfällig sind auf den echten beziehungsweise falschen Mehltau, allgemeinen Pilzkrankheiten, um einfach diesen Pflanzenschutz zu reduzieren. Und die heutigen Neuzüchtungen kommen tatsächlich mit einem Bruchteil aus. Wir reden, also ganz ohne geht's auch, empfehlen viele nicht. Also ein bis zweimal im Jahr sollte man spritzen, aber bei weitem nicht so, wenn man sich so an Jahre wie 21 erinnert, wo es nur geringert hat, wo die ganzen Bio-Winzer dann 30 Mal oder 20 Mal mit dem Traktor schön Pflanzenschutz ausgebracht haben. Darüber spricht dann natürlich wieder keiner.
Außer wir hier, jetzt ist es raus.
Ja, aber schlussendlich, das ist halt so, das sind halt Rebsorten, die quasi dagegen resistent sind oder eben gewisse Resistenzen gezüchtet worden sind. Und was jetzt neu ist, ist einfach jetzt, dass einfach, man muss sich mal so vorstellen, es dauert ungefähr 20 Jahre, bis man wirkliche Ergebnisse hat, wie diese Rebsorte schmeckt, reift, wie sie dann im Weingarten funktioniert. Das ist nicht, was man von heute auf morgen ändern kann. Und jetzt mit so Rebsorten wie Cabernet Blanc, Sauvignon Gris, was ist noch hier, Sauvignac, auch noch sehr bekannt. Das sind eigentlich so die großen Cabernet Jura im roten Bereich, Pinotin, glaube ich, gibt es dann auch noch. Also gibt es ein paar eigene, da gibt es ganz, ganz viele. Nicht alle funktionieren, nicht alle bringen wirklich gute Ergebnisse hervor. Aber was sie tun, jetzt sind wir an so einem Punkt angekommen, wo man sagt so, es gibt keinen Grund mehr, eigentlich im Supermarkt einen Riesling zu kaufen, weil diesen Geschmack des Rieslings oder Geschmack des Weißburgunders, Grauburgunders und so weiter, kriegt man auch mit Piwis hin. Und das ist wesentlich ökologischer, wesentlich allgemein nachhaltiger und das ist so für mich die Zukunft des Weinbaus. Und wenn man sich dann wirklich intensiv damit beschäftigt und sucht, findet man mittlerweile auch Lagen, Piwis, wo man sagt so, alter Schwede, das hält mit großen Gewächsen. Und das ist eine tolle Entwicklung.
Und du musst ja auch sagen, weil, wie du es angesprochen hast, das dauert ja. Das ist ja nicht, auch wenn wir jetzt halt ein bisschen mehr Verständnis haben, die Rebsortenprofile besser herausgearbeitet haben für die verschiedenen Lagen und Regionen, die wir so haben, das koexistiert jetzt. Man muss jetzt nicht immer gleich in dieser, ja, mag ich nicht, weil schaut um einen grünen Veltliner. Ja, es ist ja nicht so, dass es sofort rausgerissen wird und zack, kommt da nur noch, was weiß ich, Voltis hin oder Solaris. Halt nebeneinander in die Zukunft gedacht, die nächste Generation oder vielleicht 2, 3 Generationen muss man ja im Weinbau denken, wenn man investiert in einen neuen Weingarten und neu pflanzt. Das ist ja ähnlich, wie wenn ich Kork-Eichbauer wäre. Das erste Mal abernten nach 15 Jahren, wenn ich es halt hochwertig machen will. Von dem her, ich finde es super spannend, dass man halt jetzt langsam da offen bleibt, offener wird und wir uns nicht schon wieder so anstellen wie bei den Drehverschlüssen.
Genau.
Also das haben wir Gott sei Dank einigermaßen hinbekommen, dass wir halt einfach es mal zulassen und darauf vertrauen, dass die Leute schon wissen, was sie tun, seit Generationen oder halt groß im Business sind. Ja, die wollen ja am Ende vom Tag erfolgreich etwas verkaufen, wo wir sagen lecker und auch noch nachhaltig und auch noch moralisch super vertretbar. Das ist wichtig und so kannst du guten Wein verkaufen. Aber ja, ich hatte auch schon wieder die Angst mit diesen Drehverschluss-Thematiken. So, na, magnetisch schaut ja komisch aus, das ist ja überhaupt, was ist das? Da sind wir Gott sei Dank dran vorbeigeschrammt.
Ja.
Meiner Meinung.
Also es ist halt, ich stimme da komplett zu, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, wenn es heißt, ja, die Flasche 50 Euro jetzt ein Drehverschluss. Ich meine, das ist ja wieder auch so ein bisschen.
Ich will jetzt hier nicht das Drehverschluss-Thema wieder aufmachen.
Ja, okay, gut, lassen wir das. Lassen wir das besser. Ja. Ich bin halt, ich vertrete immer die Meinung, Tradition muss sich auch weiterentwickeln dürfen. Und wir kennen die Klimakrisen, Zukunftsprognosen und wir alle wissen, dass sich das Klima ändern wird und verändern wird und drastisch verändern wird. Und man muss jetzt anfangen, gerade in der Landwirtschaft, wenn wir jetzt den Weinbau hernehmen, also nicht nur Weinbau, sondern allgemein die Landwirtschaft, eben in die Zukunft zu denken. Und bei Reben, wie du richtig gesagt hast, so, du pflanzt das ja nicht für dich, du pflanzt es ja für die nächste Generation, weil so eine Rebe, wo es richtig losgeht, 20 Jahre braucht die schon mal oder 15 Jahre im Boden, damit man da wirklich mal dann wirklich großen Wein draus auch machen kann.
Und du auch wirklich alles verstanden hast. Wenn sie nach 5 Jahren schmeckt, dann weißt du aber nicht, ob sie nach 15 Jahren immer noch schmeckt. Also du kannst ja nicht einfach 100%ig komplett mal so schnell hinstellen. Das gibt es ein paar Beispiele aus dem Bodenseeraum, Bayerischer Bodensee, ein junges Weingut, hat quasi gesagt, wir fangen gleich so an, aber das ist ja quasi... Sie fangen an, sie stellen sich halt so auf. Und das ist jetzt auch, wie wenn ich ein Weingut jetzt gründen würde und mit Traditionsrebsorten arbeite plus Piwi oder nur Tradition oder nur Piwi. Man muss halt probieren und das Beste für sich rausfinden am Ende vom Tag.
Ich bin ja auch Jury beim Feinschmecker Wine Guide und du sprichst ja vom Weingut Lanz, vom Bodensee, 100% Piwi und das kostet auch schon
der
wieder Geld.
Der kennt sie aus, der Junge, das ist ja irre.
Das ist wirklich, und das muss ich wirklich sagen, wenn man Piwis mal im großen Stil, also wirklich qualitativ probieren will, das Weingut Lanz vom Bodensee, Shoutout, wirklich krass, ist wirklich gut.
Mega stark. Ja. Benni, macht er gut. Und fürs Portemonnaie ist es auch sehr freundlich. Das darf er jetzt nicht erfahren. Sonst
Nein, doch. Ich finde immer so, weißt du was, wer die Leute, die guten Wein machen, ich meine, schauen, wenn wir, Burgund, Bordeaux, ich meine, das andere Preise, die lachen sich, ich meine, wir kommen wieder zurück auf unseren Spätburgund, den wir hier im Glas haben. Ich glaube, der kostet Endverbraucher 33 Euro oder irgendwie sowas. Im Burgund kriegst du dafür irgendeinen so ödeligen Bourgogne, Haute de Côte, der schieß mich tot. Und der schmeckt sauer und, also jetzt sehr überspitzt gesagt natürlich, aber das ist halt preis-leistungstechnisch ist immer da ganz, da kann auch noch mal ein Zehner drauf, ist auch fair.
Nein, absolut. Ich habe auch immer wieder so das Bedürfnis, den Leuten zu sagen, hey, ihr dürft ruhig mehr verlangen. Ihr dürft ruhig, was ihr da ins Glas bringt, das ist unfassbar gut. Wie schafft ihr das oder warum verkauft ihr es nur für 7 Euro oder so? Also das tut mir dann schon fast leid, aber man will die natürlich auch nicht so da vor ihnen sich hinstellen und sagen, du, ich kenne mich besser aus, wie du dein Geschäft führst. Also das, aber am liebsten wird man sie manchmal rütteln und sagen, hey, bitte, verlang mehr. Du verkaufst dich einfach unter dem Wert. Und man, vor allem hier in München, ihr seid ja jetzt quasi in München eingebürgert. Ihr wisst ja, wenn es nichts kostet, ist nichts wert. Es muss was kosten, dann wirst du aufmerksam. Man sagt, oh, was ist das? So sind wir, gell? Okay. Ja. Sehr sympathisch.
Leute, das wird mir hier zu sehr ein Sommeliers-Podcast, okay? Da darf ich mal wieder ein bisschen hier Nonsens hier reinwerfen. Sorry.
Ist doch nicht Nonsens, ist wichtig, was du sagst. Wir hören dich, Sarah, okay. Wir hören dich.
Okay, weil ich dachte mir, wenn wir hier schon mal so ein kleines Testosteron-Mausi dabei haben, Vielleicht kannst du mir dann aus deiner Sicht auch nochmal so entweder Anekdoten mitgeben oder wie ist es als Mann in der Weinwelt, weil ich kenne natürlich ganz viele Frauen und die Perspektive einer Frau in der Weinwelt. Und natürlich, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gibt es ja schon viel, worüber gesprochen wird. Oh Gott, jetzt habe ich mich hier in was reingeritten.
Nur zu.
Nee, zurück zu dem, was Conny gesagt hat. Wir sind ja hier in München. Wenn es nichts kostet, ist nichts wert. Wie geht man denn, ihr habt ja beide Gastroerfahrung, wie geht man denn jetzt mit Gästen um, die sich beispielsweise hobbymäßig so für Wein interessieren und die dann plötzlich mit Buzzwords und Begriffen um sich werfen, weil sie denken, jetzt haben sie Ahnung von Wein oder am liebsten alternativ einfach das Teuerste auf der Karte bestellen. So.
Also ich habe die Gäste, die von Haus aus immer das Teuerste bestellt haben, eigentlich immer, das waren immer die einfachsten Gäste, weil die wussten ja, was sie wollten. Also da musste ich nicht mehr viel machen, da musste ich den Wein servieren. Also ich hatte auch mal einen Gast, der hat dann auch eine Cola bestellt, dann habe ich halt spaßeshalber wirklich gefragt, so zum Bordeaux und dann noch eine Cola bestellt zum Mixen, weil das war ihm zu trocken, also ein bisschen süßer haben. Dann habe ich halt gefragt, so, möchten Sie eine Light, eine Zero oder eine echte Cola haben? Also das Gag, der hat dann auch gelacht, weil er auch verstanden hat, haha. Wurde dann auch die normale Cola, aber schlussendlich, ich glaube, dieses, das hat sich alles so geändert, auch diese Art der Sommellerie, da ist man einfach, man ist so viel offener, viel, ja, einfach, man erfüllt schlussendlich das, was der Kunde möchte, so.
Unser wichtigstes Tool ist Zuhören. Und wenn jemand mit Buzzwords daherkommt, dann hören wir das. Aber wir führen natürlich nicht vor, außer es ist ein verwerflicher Mensch.
Habe ich aber auch oft schon erlebt.
Ja, das ist sehr traurig, dass unsere Zunft das so...
Weniger zuhören als lieber selbst reden.
Dass Menschen im Weinbusiness weniger zuhören als lieber selbst reden.
Also das finde ich ja so angenehm mit euch, deswegen sitze ich ja immer noch hier auch.
Und hast einen Sprecheranteil von 1%.
Mehr als 2 Jahre später. Ja eben, deswegen habe ich mir ja das Mikro gekrallt. Bin fast eingeschlafen hier. Spaß. Oh, oh.
Spricht für den Podcast.
Ja.
Deinen eigenen.
Nein, also das ist eben das Zuhören und dann hörst du raus, wie jemand wirklich alles gibt und wirklich interessiert ist und offensichtlich er sich damit auseinandergesetzt hat und dann tut man alles, dass er sich wohlfühlt, damit er ein weiteres Aha-Erlebnis hat, das er beim nächsten Mal wieder anbringen kann. Und so wachsen wir gemeinsam. So habe ich immer gesehen.
Genau, also man kann ja auch den Kunden, den Gast, und dann sagen, belehren, aber auf eine Art und Weise, wo er sich nicht vorgeführt fühlt. Und genau darum geht's ja. Also das ist für mich, sag so, man kann, die wollen ja was wissen. Das ist ja, genau, und das ist ja, da muss man Leute abholen.
Es tut mir nur leid, dass sie halt offensichtlich nach wie vor auch viele dieser anderen Erfahrungen hat, wo man halt belehrt wird und vor allem, man hört nur kurz zu und dann labert man die so und so drüber, so ungefähr, so tot. Ja. Das ist halt, es passiert super schnell. Ich bin ganz ehrlich, wir auch jetzt hier zwei und schon geht's dahin, ja. Weil man halt einfach, weiß ich nicht, man versteht sich halt blind, ja. Mehr oder weniger. Wir nehmen uns wieder zurück und wir hören dich.
Wir hören jetzt auch wieder die dummen Fragen.
Nein!
Es gibt keine dummen Fragen, wie es immer schön heißt. Das habe ich auch gelernt. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die ich mir angewöhnt habe tatsächlich. Wenn man mit Sommeliers unterwegs ist immer das große betretene Schweigen, weil keiner möchte falsche Fragen stellen, weil alle haben sich immer Angst davor, sich zu blamieren, so in Sommelierreisen. So. Und ich hasse es, dann ist man beim Winzer und keiner stellt eine Frage. Der Winzer oder eben, ja, sagen wir, der Winzer oder die Winzerin, gibt sich Mühe, erklärt und tut und macht und dann stellt man keine Fragen. Und wenn man dann wirklich mal so dumme Fragen stellt, die man eigentlich ja wissen müsste, so nach dem Motto, weil man ist ja der Sommelier aus dem berühmten Haus XXX, und dann die Frage stellt, so nach dem Motto, ja, dann stelle ich mal die dumme Frage, dann sind alle wieder ganz dankbar und dann fängt das Gespräch langsam wieder an. Und das ist so, du hast es ja vorher so ein bisschen angesprochen, dieses Problem und auch wie du dann oftmals die Erfahrung gemacht hast, mit dass dir jemand irgendwie so einen Wein irgendwie erklärt hat, so richtig so von oben herab oder dass du zumindest dir dieses Gefühl vermittelt hast. Das ist so eine Sache, die sich in den letzten Jahren so wirklich, finde ich, wieder manifestiert hat in der Weinbranche, in gewissen Restaurants, dass einfach wieder so dieses Erklären und dieses von oben herab und wie du kennst nicht und wie du weißt nicht, dass es wieder gekommen ist und das ist so schrecklich.
Es ist ein anderes Extrem. Wir hatten, also auch nicht falsch verstehen, aber man hatte halt dieses Bild, die Pinguinanzüge, ja, alte weiße Männer in Pinguinanzügen mit Fliege, das sind die Sommeliers und da hast du halt quasi zu gehorchen und keine dummen Fragen zu stellen und ihm nicht die Zeit zu rauben. So, er fragt dich, was du willst, wenn du es nicht weißt, dann bringt er das und sei happy. So, und jetzt ist das andere Extrem. Jetzt muss man wahnsinnig lässig sein. Man ist nur noch Offroad, aber das ist genauso kompliziert, wie quasi auf dem klassischen Weg zu bleiben. Also in Bordeaux sich auszukennen, ist genauso kompliziert, wie wenn du rechts und links dich im Jura umschaust. So, die meisten wissen weder, wo das eine Weinbaugebiet ist, noch wo das andere Weinbaugebiet ist und was das eine ausmacht, noch das andere ausmacht. Also es ist same, same, but different. Ja. So, und jetzt ist es halt, wenn du irgendwie gefühlt nicht tätowiert bist und ein Beanie aufhast und irgendwie ein, was weiß ich, wie viel Piercing im Gesicht hast und halt jeden Orange-Wein dieser Welt kennst, bist du auch nicht cool. Und dann bist du halt, das ist genauso ausgrenzend wie das Oldschool-Bild. Es ist halt nur anders geworden. Aber es ist am Ende vom Tag, fühlen sich die Leute nicht gehört, missverstanden und werden halt zugelabert. Ja, ob das jetzt mit Tattoos oder ohne ist, ist es völlig egal. Und ja, ich bin natürlich auch tätowiert, ich bin cool.
Ich bin nicht tätowiert, ich bin trotzdem cool.
Ja, das stimmt.
Ich habe ganz viele Tattoos.
An Stellen, die wir
die ihr alle nie zu sehen bekommt.
Wir lassen es auch einfach genauso stehen. Okay, wunderbar. Gut. Sehr gut.
Sehr viele Tattoos. Also, diesen Monat noch
so viele,
zwei mehr.
Nee, so Quatsch, viele nächsten Folgen, Monat. So viele Tattoos, wie wir Folgen haben, 17?
Ich glaube, weiß nicht.
Ich habe
spätestens nicht in so zwei viel. Wochen, ja.
Okay, cool.
Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte.
Ist okay. Vielleicht wolltest du ja mit dem Basti was fragen.
Gibt es männliche Weine?
Gibt es männliche Weine? Es ist leider, Mann. Ja, genau. Ja. Ich würde mal Herbert Grönemeyer zitieren. Wann ist ein Mann ein Mann?
Oh!
Und das ist für mich, wo halt ich sage, Wer das noch immer verwendet, maskulin Wein, femininer Wein, das ist, finde ich, sehr ausgrenzend und sehr beschränkt. Ich nehme, ja, beschränkt ist es. Ich finde, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, so Weine zu bezeichnen, weil wenn man mich sieht, wenn man mit mir spricht, bin ich auch kein typischer Mann, so im Sinne der Konservativen. Und ich sage mal so, wer in der Vergangenheit lebt, kann dort auch gerne bleiben.
Jawohl!
Cheers.
Ching, ja, cheers, ja. Jawohl.
Das war ja jetzt überraschend sympathisch.
Du, das kann ich auch manchmal. Weißt, ich meine, ich hab mir heute so ein bisschen überlegt, so was ich eigentlich sagen will. Und
wenigstens einer.
Nein, für mich ist Wein und das finde ich schon immer ganz cool, das mal aus einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Für mich ist Wein Kunst. Die Sarah stirbt gerade innerlich und äußerlich.
Ich finde das so toll, dass du dich da so mental drauf vorbereitest.
Ja klar, ich möchte ja euch auch nicht enttäuschen. Weißt, ich finde, im Grundsatz zu sagen, Wein muss schmecken, ja, ist gut, kann man machen. Also Rot gefällt mir auch besser als Blau, so nach dem Motto kann man auch sagen. So, wenn ich mir jetzt aber Picasso anschaue, sage ich auch nicht so, wow, das gefällt mir jetzt richtig gut, aber es bewegt ja einen irgendwo, es beschäftigt einen. Es ist so ein bisschen, es regt zum Denken an. Und so ähnlich sehe ich das bei Wein auch. Für mich ist Wein, muss schmecken, ist relativ. Für mich bewegt sich, also mancher Wein schmeckt mir nicht so, weil ich sage, oh, der ist lecker, sondern da sage ich so, boah, der ist interessant und der verändert sich und das beschäftigt mich so mental, dass es so quasi wie ein Kunstwerk, ich davon inspiriert werde. Ich habe schon Weine getrunken, so gerade Portwein, für mich ist Portwein alter oder alter Madeira, alter Portwein, wenn man das dann mal probiert, wenn der erstmal so 60, 70, 80 Jahre alt ist. Und dann ist es auch immer so komplex und dann riecht man rein ganz anders. Dann schwenkt man nochmal, riecht nochmal ganz anders. Und das ist quasi wie Philosophie, das kann man alles auf die Spitze treiben. Und manche Leute sagen, das ist total bescheuert, aber ich finde so, das ist dann für mich Wein, weil das ist so tiefgründig und so komplex. Und es macht mir einfach so Spaß, so zu erkunden und zu erleben. Und das geht einfach mehr als nur schmeckt. Ist auch schön, soll auch sein, aber es gibt Weine, die schmecken mir gar nicht, aber sind super spannend.
Gut, dass du jetzt noch eine Weile gesprochen hast. Geholfen hat es mir nicht, weil ich gerade überlege, wie ich das möglichst richtig formuliere. Aber um da so ranzugehen, wie du gerade gesagt hast, benötigt es ja einen gewissen Horizont. Weil es gibt ja Menschen, die nehmen das Glas in die Hand und die wollen trinken des Trinkens wegen. Und das, was du beschrieben hast, das findet ja nur im Kopf statt, wenn du Wein als Handwerk und also diesen ganzen Background eines Weines verstehst oder dich zumindest minimal schon mal dafür interessiert hast.
Also das ganz klar, aber das ist, wie gesagt, ich kann wieder das Kunstbeispiel hernehmen. Wenn man das erste Mal in eine Picasso-Ausstellung geht, denkt man auch so, puh, was das jetzt? Oder klassische Musik und so weiter. Wenn man sich dann mal mit den Interpreten oder mit dem Künstler beschäftigt und das mal ein bisschen mal dann versucht zu verstehen, das ist wie mit allen. Kann man machen, muss man nicht. Und wie gesagt, wenn die Leute sagen, oh, ich trinke Wein, weil es lecker ist, super, macht, go for it. Aber man kann es halt eben auch anders sehen. Und das ist halt das, wo du dann sagst so, ich meine, ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon, Conny, dir wird es genauso gehen, ich würde mal sagen, im hohen fünfstelligen Bereich Weine probieren, haben wir locker geschafft.
Jo.
Ja. Und dann kennt man halt so viel. Und wenn man dann ist es halt so. Dann ist, also für mich ist das so, das hält mich so dran. Dieses ewig, so wirklich erfahren, tiefer gehen, mehr, das ist cool.
Absolut. Ich wollte noch unbedingt eine der witzigsten Geschichten, bevor ich sie vergesse, noch anbringen wegen männliche Weine und feminine Weine. Also grundsätzlich erstens die Frage an dich von Kollegin zu Kollege. Wie findest du so Weinbeschreibungen, wenn man sagt, der Wein wirkt wie eine vollbusige Frau?
Oh, ja, das interessiert mich auch.
Findest du eine schöne Beschreibung? Ist das sehr bildhaft? Können ja viele nachvollziehen, glaube ich. Mit schlanker Taille und... gebärfreudigen Hüften, keine Ahnung. Also ich sage das ohne Witz, weil ich ihn, es ist sehr klischeehaft, in Italien mal so ein Erlebnis hatte und dann mir dachte, irgendwie finde ich das falsch, aber ich war da erst 18. Also gerade ausgelernt und auf dem Weg zur Sommelier. Ja, das war erst noch in der Zukunft. Und dann habe ich dieses Glas Wein in der Hand und lausche dem Kellermeister und dann sagt er, it's like a beautiful lady with a full boobs and a big heart and hot ass, was das ich. Und ich so, ich höre dazu und bin da ein bisschen so, denk mal, okay, es wird schräg, okay, weird, ich bin hier gefangen in einem kleinen Weinkeller, wie komme ich hier raus? Das war mein Gedanke, ich weiß überhaupt nicht, welchen Wein ich keine Ahnung, glaube es war Lagrein, keine Ahnung. Aber ich habe gedacht so, okay, es wird wirklich seltsam. Und seitdem fällt mir das auf, wer Weine in Männchen und Weibchen einteilt, wer das immer zu mir sagt. Um welche Personenkreis, sage ich mal, es eigentlich nie so angeht, das Thema. Das finde ich sehr spannend. Und jetzt, weil du da bist, frage ich einfach dich.
Ja. Lass mich kurz überlegen, wie ich darauf am besten antworte, weil das ist halt so. Ich meine, wenn man rausschaut in die Werbung allgemein, überall halbnackte Frauen und Sex Sells, das funktioniert halt leider noch immer. Das beginnt jetzt, dass man das auch mal in Frage stellt. Und ich sage immer so, wenn der Wein so schlecht ist, dass man ihn so beschreiben muss, um ihn zu verkaufen, dann tut's mir leid. Ich glaube, kein seriöser Winzer macht das. Und wenn er das macht, dann würde ich sagen, Sex setzen, das ist, also man kann es anders beschreiben, man kann andere Adjektive wählen. Und ich sage, Deutsch ist so eine schöne Sprache, die ich nicht ganz mächtig bin. Also aber es gibt so viele schöne Wörter und so viele andere Beschreibungen, die man wählen kann, um etwas wirklich gut zu beschreiben. Und wer so platt einfach das machen muss, um den Wein loszuwerden, mein Beileid.
Also bist du auch der Meinung, dass wir das auch eigentlich hinter uns lassen können, dieses Thema, das ist ein Frauenwein, das ist ein Männerwein, das ist ein femininer Wein, das ist ein maskuliner Wein, sondern das ist halt der Wein XY, das ist Wein XY und beschreibt bitte jeden für sich selber, ohne den Vergleich mit den Männchen und Weibchen anzuwenden.
Einfach,
ja, das freut mich doch zu hören. Das tut mir gut sowas. Das ist dann, glaube ich, noch ans Gute.
Hast du für dieses Jahr irgendwelche Vorsätze, wenn es ums Thema Wein geht? Irgendwas, was dich voll interessiert, irgendeine Weinreise, die du am liebsten machen würdest. Was steht auf deiner 25 Wine Bucket List?
Ich habe tatsächlich ein bisschen was vor. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, weil ich gerne einzelne Regionen wirklich mal deep dive wirklich beschreiben möchte. So einen Guide, ein bisschen übertrieben, aber so eine Art Blog aufzubauen. Blog ist, muss man schauen, welches Format es wird, aber die Idee wird auf jeden Fall sein, wirklich mal, was passiert in den einzelnen Regionen, mit Winzern zu sprechen, mit Händlern zu sprechen, mit Weinpersönlichkeiten aus der Region, um mal wirklich zu sehen, okay, was passiert in der Südsteiermark, was passiert in der Pfalz, ganz genau, was sind die Trends genau dort, und das möchte ich ein bisschen herausarbeiten, das werde ich mal schauen, wie groß ich es machen werde, das, also wirklich mal wirklich eben an Puls der Zeit zu gehen und sagen, okay, was passiert in den einzelnen Regionen? Bordeaux, ein großes Steckenpferd von, glaube ich, uns allen hier. Da passiert so viel.
Danke.
Ja, es ist so.
Sie nickt anerkennend.
Und ich meine, ihr habt es ja hier schon ein bisschen behandelt.
was da tut und was sich da wirklich tut. Und da gibt es so viele coole junge Winzerinnen, die da wirklich abreißen, absolut, die da richtig geilen Scheiß. Und das weiß niemand in Deutschland, das so ein bisschen herauszuarbeiten, da mal Fuß zu fassen, ein bisschen journalistisch zu arbeiten. Das würde ich gerne machen.
Merkt das schon, wie es Conny in den Fingern juckt. Shoutout an die Lucy.
Was soll ich sagen? Lucy und ich, also das ist auch eine Liebe für
ihn. Ich auch.
Achso, ja, also wir. Threesome, also für immer.
Okay, finde ich gut.
Also, da müssen wir einfach auch mal ehrlich sein, ne? Ja. Das ist ja hier ein Ehrlichkeitspodcast. Nein, also hört sich mega spannend an, also das ist ja richtig was vor. Also das ist ja nicht nur, hast du da hingeplänkert, sondern du hast richtig gesagt, okay,
Deep Dive.
2025 und ich, let's go.
Ja, das ist der Plan. Ja. Mal gucken.
Okay, verstehe. Ja. Das ist der Plan.
Genau, nein, das ist das. Nein, ist schon richtig. Weißt, sowas.
Aber finde ich total wichtig, dass man eben, was ich vorher schon gesagt habe, immer in Bewegung bleiben, dranbleiben, weil das ist dann am Ende der Unterschied. Wenn man stehen bleibt, hast du in der Weinwelt, sage ich mal, schnell das Hintertreffen, weil es so viel sich gleichzeitig auf dieser Weltkugel tut. Und das ist ja so ein schönes Themafeld. Genuss, Leute, Menschen, Lucies gibt's überall, in der Steiermark und sonst wo. Denen ein bisschen das Sprachrohr geben und helfen, mega schöne Aufgabe, mega schön und mega wichtig.
Ja. Vor allem, ich sage immer so, dort, wo Wein wächst, gibt es immer gutes Essen, gutes Trinken. Und es schaut dort auch immer sehr schön aus, muss ich sagen.
Gibt schlimmere Orte.
Richtig.
Na, hast du ja ordentlich Pläne. Ich werde es verfolgen. Ich werde dich ja vielleicht auch ein-, zweimal sehen im kommenden Jahr.
Vielleicht kommst du ja mit.
Vielleicht kommen wir mit. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir ja andere Pläne. Mal gucken, was Conny sagt. Conny, hast du irgendwelche Ambitionen, was das Thema Wein angeht für 2025?
Ja, weiter dranbleiben. Ehrlich gesagt, den Drive mitnehmen, weil ich habe heuer und letztes Jahr, also seit wir uns tatsächlich kennen, so richtig
seit wir ineinander leben gekommen sind.
Ja, wow. Ja, ich glaube, es ist korrekt. Also noch mehr Drive und ja, am liebsten, stell dir vor, hier dieses Setting und dann sind wir einfach an der Mosel und interviewen da jemanden. Oder vor Ort in der Pfalz, junge Pfalz haben wir ja alle auf dem Schirm, da tun sich ja auch einige junge Winzer und Weingüter auf. Oder ich sehe uns zwei ja auch am Kaiserstuhl, muss ich sagen. Ich sehe uns ja auch gemeinsam mal in Franken. Sowas sind meine Ziele, dass man halt vor Ort.
Ich war noch nie. Ich weiß nicht,
nein,
ob ich in Deutschland.
Sag's jetzt nicht.
Nee, ich sag's nicht.
Sag was?
Was? Doch, was soll ich nicht sagen?
Doch, sag's
nicht. Nee, jetzt sag ich's nicht.
Du warst noch nie in Franken auf dem Weingut.
In Deutschland. Oh Gott.
Echt?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in Deutschland auf einem Weingut war. Ich musste ja immer ins Ausland reisen dafür.
Ja, das ist auch so was in Deutschland.
Der Fluch eines Content Creators.
Na. Furchtbar, nee, du musst nach Südtirol. Nee, die Dolomiten.
Stimmt, in Meran war ich ja auch
ein Jahr.
Da aber, war auch was los. Und in der Steiermark und in Bordeaux. Naja, wäre ich nicht nach Bordeaux, säßen wir jetzt nicht hier, ne? Also, dann säßt ihr auch nicht hier, gut, ja.
Nicht so in der Form auf jeden Fall. Wir kennen uns zwar trotzdem, aber ist ja ein anderes Thema. Nee, aber das sind so meine
Schöne Träume.
Weiter in Bewegung bleiben, dranbleiben und vor allem in den heimischen Weinbergen.
Dank dir durfte ich ja auch lernen, dass wir hier wahnsinnig großartige Gewächse vor der Tür haben.
Ja, man könnte sagen, große Gewächse. Nee, Spaß, der war echt schlecht.
Der war so der schlecht. Boah. Ich hab dir bewusst die Vorlage gegeben und ich wusste, du fällst drauf rein.
Ja, so bin ich. Gut, immer. Ja, danke.
Ach ja, nee, frag mich nicht, ob ich Pläne hab.
Ja, und was bei dir, Sarah? 2025?
Ich warte ja immer noch auf die Einladung von Motor Rothschild.
Ja,
bei mir ist sie nicht angekommen, ne?
Nee, bei mir. Also
nicht ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir wurden ja, als wir vor Ort waren mit der Familie, alles auf einmal, Sarah, mit der Familie Rothschild wurden wir ja persönlich zur Ernte eingeladen. Aber irgendwie ist die Einladung dann doch untergegangen.
Mit Sicherheit ist die irgendwo von der Deutschen Post verschlampt worden. Bin mir ganz sicher, dass Mathilde und Natter uns unbedingt dabei haben wollen.
Ja.
Ja, ich meine
ja,
das ernst.
Ja, genau.
Ja. Ja. Du wirst lachen. Wir zwei stehen
wir
noch.
Wir sind so mit denen.
Ja, ja. Mhm. Wir werden noch bei Motor werden wir ernten. Das wird so sein.
Und wenn nicht, dann in Deutschland. Conny hat mir ja beigebracht, Sarah, du willst nicht ernten. Und ich so, ja, ich ernte ja auch nicht. Ich mache ja die Fotos.
Also ich habe zweimal eine Weinlese mitgemacht und ich habe für mich entschieden, dass ich tiefsten Respekt vor WinzerInnen habe, aber es ist nichts für mich, ich hasse es.
Und da möchte ich jetzt quasi so die Inspiration für alle Zuhörenden hier mitgeben. Für 2025 könnte man sich das selber vielleicht auf die Fahne schreiben oder auf die To-Do-Liste. ein Weingut mal zu besuchen, aber nicht nur von der Gastseite, sondern einfach vielleicht, wenn man wirklich im Thema Wein sich weiterbilden will, so zum Hobby auch nur. 1, 2, 3, 4 Tage mitarbeiten und gerne natürlich auch zur Ernte. Dann hat man genießt das anders. Du hast das anders im Glas. Also das ist einfach so ein Bucketlist vielleicht für 25, ja, das Weinjahr.
Und dann weiß man auch, warum eine Flasche für 7 Euro vielleicht ein bisschen wenig bemessen ist.
Zusammengestellt,
weil das ist
kann.
Brutal. Ja. Lese ist brutal.
Ja.
Brutal beende ich das jetzt hier auch.
Dafür bist du bekannt.
Also, Seppel, du musst wissen, darf ich dich hier Seppel nennen? Ja, jetzt ist auch schon zu spät.
Nein. Okay, one job.
Du musst wissen, ich beende jede Folge mit einem Fakt. Der muss nicht immer wertvoll sein. Der kann auch mal nicht so smart sein oder witzig. Kommt auf seine Humorgrenze an. Ich habe heute 2 mitgebracht, weil der eine ist so dumm, mit dem kannst du so wenig anfangen, aber ich wollte ihn trotzdem mit reinnehmen. Und zwar wusstest du, dass du in Sirup...
Ich find's jetzt schon gut. Ja bitte, was ist im Sirup? Sagt uns Sarah.
Dass du in Sirup genauso schnell schwimmen kannst wie in Wasser.
Entschuldigung. Seppel weiß es.
Ich will ja nichts sagen, aber ich habe den besten Job hier in diesem Podcast, weil ich darf immer richtig dumm spielen. Conny ist die Smarte, ne? Aber ich darf alles sagen, was dumm ist. Du willst unbedingt was dazu sagen. Aber mach's kurz, weil wir sind am Ende.
Ja, klar. Ich würde gerne mal in Sirup schwimmen.
Oder?
Ja.
Ich wusste es.
Absolut.
Aber
let's do it.
Sollten unsere Vorsätze im Kommen, also in diesem Jahr quasi, nichts werden, dann hier noch der wahre Tipp, also das andere war auch wahr, aber dieser ist wertvoller, Fluchen entspannt nachweislich. Das haben Studien belegt. Wenn du einfach mal, wenn irgendwas nicht läuft und du richtig fluchst, dann entspannt dich das. Aber passt auf, wo ihr das tut und was ihr sagt. In dem Sinne, Chin Chin.
Du darfst auch noch tun.
Chin Chin.
Sehr schön.
Und Cut. Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Bis zur nächsten Folge.